Wir wollen den Aufstieg schon zügig anpacken, auch aus kaufmännischen Gründen. Alles andere wäre ja auch von mir nicht glaubwürdig. Wir investieren ja auch, weil wir an die Zukunft des ersten FCK glauben.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres SWR Sport Podcasts. Nur der FCK im Studio hier in Kaiserslautern wieder mit dabei. Sebastian Zobel. Hallo Sebastian.
Servus und hallo.
Und wir freuen uns ganz besonders auf einen, der dazu mitgeholfen hat, dass der FCK überhaupt noch in der Spur ist sozusagen. Wir begrüßen Giuseppe Nardi, den Geschäftsführer und Gesellschafter der Dr. Theiss Naturwaren aus Homburg. Er gehört auch der Investorengruppe an, die dem FCK, wie gesagt, so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat in diesen schwierigen Zeiten. Herzlich willkommen, Giuseppe Nardi.
Ja, schönen Dank. Grüße an alle.
Herr Nardi, die letzten Spiele geben noch mal so ein bisschen, was den FCK angeht, Mut zum Optimismus. 10 Punkte aus den letzten 4 Begegnungen, kein Gegentor. Ich glaube, da ist auch bei Ihnen und der Investorengruppe so ein bisschen die Grundstimmung gestiegen, oder?
Ja, Sie können ja das an meinem Gesichtsausdruck gerade sehen. Ich kann es kaum glauben, dass es dann doch jetzt so überzeugend eine Wende gab im sportlichen Bereich. Und Sie können sich dann vorstellen, bei uns, bei den Investoren, aber auch in unserem ganzen Umfeld ist die Freude halt sehr, sehr groß. Und es ist auch ein bisschen Erleichterung dabei, dass man doch nicht alles dann falsch gemacht hat in den letzten Monaten.
Würden Sie sich denn auch wirklich als Fan bezeichnen oder sind Sie in Anführungszeichen nur Investor, der natürlich Freude dran hat, wenn der Verein auch gewinnt?
Also ich bin natürlich auch ein großer FCK-Fan. Ich habe ja auch den Verein schon mal vor ungefähr 10 Jahren in der Bundesliga begleitet und in der zweiten Bundesliga als Hauptsponsor, damals unter der Führung von Stefan Kunz, und hatte da auch wunderschöne Jahre mit viel Emotionen. Leider auch ein Abstieg in die zweite Liga, aber es ist insgesamt, es waren gute Jahre auch für die Firma Dr. Theiss Naturwaren, im Glanze dieser guten Zeiten dann halt auch Werbung für die Produkte zu machen. Aber ich bin ein ausgesprochener Fan, aber man muss natürlich auch lernen, den Fanhut auszuziehen, wenn es dann um nüchterne Fakten geht und die Beurteilung von Finanzen oder Organisationsstrukturen. Und da ist es auch mal gut, wenn man das ein bisschen mit einer gewissen kaufmännischen Distanz betrachtet.
Nach diesem ersten Engagement, wann war denn für Sie klar 2019, dass Sie nochmal zurückkommen wollen? Weil der FCK ja da schon nicht mehr in der Bundesliga gespielt hat.
Ja, ich war nie wirklich weg, wenn Sie vielleicht wissen, wir haben in dem Jugendbereich
im Nachwuchsleistungszentrum
immer auch mit einem ordentlichen Betrag die Nachwuchsarbeit beim FCK gefördert, und wir waren auch immer in Kontakt mit den Leuten beim FCK, haben auch dann bedauerlicherweise den Abstieg gesehen, und das hat einen schon geschmerzt. Dass wir wieder zurückkommen wollen, das haben wir entschieden, als es dann wirklich sehr schlecht um den ersten FCK aussah. Da konnten wir uns nicht mehr zurückhalten, und da habe ich dann halt ein paar befreundete Unternehmer aus dem Umfeld in Homburg gefragt und auch hier in aus dem Umfeld in Kaiserslautern, und haben eine kleine Allianz geschmiedet, um mal die ersten Aktien zu zeichnen, einfach um ein Signal zu setzen, dass der erste FCK einfach nicht verloren ist, dass wir einen Sinn sehen, weiter in diesen Traditionsverein zu investieren, weil es doch auch etwas ganz, ganz Tolles ist, was der FCK zu bieten hat.
Die Investoren haben aber nicht eingehakt, oder ihre Freunde haben nicht eingehakt und haben gesagt, lass uns doch erstmal den FC Homburg in die dritte Liga bringen.
Das war immer extra. Also die Allianz für den ersten FCK, das war etwas, das hat sich ergeben mit Leuten, die auch ein Herz für diesen, speziell auch für den ersten FCK haben. Und es war nicht einfach, aber ich bin doch auch ein Stück weit stolz, dass wir mit der Saab-Pfalz Investment gemeinsam mit den anderen Investoren dann halt auch so mutig vorangeschritten sind und dann tatsächlich auch diesen Traditionsverein aus dieser Insolvenz befreien konnten und auch jetzt die Perspektive geben konnten, dann halt auch in eine sportliche Zukunft zu investieren.
Mich hätte jetzt aber auch an der Stelle tatsächlich interessiert, gab es denn da oder gibt es denn da auch rund um Homburg Kritik, weil Sie ja da auch schon lange beim FC Homburg auch aktiv sind?
Sie kennen Fußballfans und Anhänger, da gibt es auch welche, die sagen Kritik, jetzt sind wir in Homburg abgeschrieben, das ganze Geld wird in Kaiserslautern investiert, aber wenn Sie das ein bisschen verfolgt haben, wie der FC Homburg, der ja auch einen schweren Start hatte, jetzt auch steht in der Regionalliga, dann sagen wir mal, sieht man ja, dass wir auch beim FC Homburg nichts zurückgehalten haben und auch den praktisch gleich behandelt haben. Mhm. Klar, man muss schon sagen, und das gebe ich auch unumwunden und ehrlich zu, der Verein mit den größeren sportlichen Perspektiven ist in unseren Augen natürlich der FC Kaiserslautern. Ne, größere Tradition, größere Fanbase, größeres Stadion, viel mehr Möglichkeiten, um auch in höheren Ligen spielen zu können.
Und auch eine internationale Marke, wenn man sich die Fans, die ja weltweit verstreut sind, mal anschaut.
Ja, ich bin immer wieder beeindruckt. Es soll ja auch in Moskau einen Fanclub geben für Kaiserslautern. Oder wenn ich jetzt das Spiel gesehen habe, oben im Norden, im Hannover Stadion, habe ich ja auch Fanclubs gesehen, dort aus der Gegend. Das gibt einem dann immer auch ein tolles Gefühl, dass man diese große Marke halt noch am Leben erhalten konnte.
Der FCK im Norden, kurzes Stichwort oder gutes Stichwort. Wir wollen noch mal kurz zurückkommen auf dieses grandiose 6:0 in Hannover gegen den Aufsteiger aus Havelse. Wir haben einige Stimmen eingesammelt, zunächst die von René Klingenburg.
Ja, ich glaube, unabhängig davon, dass wir 6:0 gewonnen haben, macht es einfach momentan sehr viel Spaß, die Sachen umzusetzen. Umso mehr Spaß macht es natürlich, wenn die Sachen dann auch noch fruchten, wenn wir das in Tore ummünzen können. Ja, man merkt einfach, dass jeder aktuell auch Bock auf die ganze Geschichte hat. Und das hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass das ein Grundstein dafür sein kann, dass du dann in die Erfolgsspur kommst. Und da sind wir aktuell.
Bock auf die Geschichte, das habe ich mir so ein bisschen gemerkt. Warum war das in den ersten Spielen, in den ersten Wochen noch nicht der Fall? Ich hatte so den Eindruck, dass es am Anfang noch kein Team war. Liege ich da richtig?
Ja, der Eindruck drängt sich auf, wenn man die Zeit Revue passieren lässt. Ich denke, dass die sportliche Führung, aber auch die gesamte Mannschaft auch ein bisschen Zeit gebraucht hat, um zueinander zu finden, emotional, aber auch sportlich. Und das Trainerteam hat jetzt meiner Meinung nach auch jetzt hervorragende Arbeit geleistet, den Kopf nicht in den Sand gesteckt nach den ersten Misserfolgen, dann weiter daran geglaubt, es mit dem Spielerpotenzial von Kaiserslautern noch zu schaffen. Und das ist vielleicht auch etwas eine Lehre aus dieser Zeit, dass man auch ein bisschen Geduld braucht für so einen Neuanfang. Man darf nicht vergessen, es waren ja turbulente Zeiten für den ersten FC Kaiserslautern. Wir haben ja letzte Saison wirklich hart gegen den Abstieg gekämpft. Das ist ja auch furios gelungen. Es war ein hartes Stück Arbeit. Und man sollte daraus lernen, nicht gleich in Hektik zu verfallen, sondern auch der sportlichen Führung Zeit zu geben, die Dinge auch nochmal anzupacken, auch mit neuen Möglichkeiten.
Jetzt haben Sie mir ein Stichwort genannt, Geduld. Und das ist ja sicherlich ein wichtiger Punkt. Wie viel Geduld haben Sie denn? Weil es kamen natürlich auch wieder viele Fragen der Fans, auch ob man zum Beispiel noch ein weiteres Jahr oder wie viele weitere Jahre dritte Liga finanziell machbar sind. Also wie viel Geduld haben Sie denn als Investoren mit dem FCK? Wie lange darf sich der FCK noch Zeit lassen, bis er sportlich erfolgreicher wird?
Ich meine, ich muss nicht darüber reden, dass eine dritte Liga für einen Verein mit der Kostenstruktur des ersten FCK wirklich keine besondere attraktive Liga ist. Wir haben Geld zur Verfügung gestellt, etwas mehr, als wir ursprünglich geplant haben, wegen verschiedenen Umständen. Wir wollen den Aufstieg schon zügig anpacken, auch aus kaufmännischen Gründen. Und sind auch deswegen so mutig vorgeprescht und haben den schon bereits sehr großen Kader ja auch um die Spieler Zimmer und Sänger und Götze und so weiter erweitert. Wir möchten den Aufstieg schon in dieser Saison möglichst schaffen, aber vielleicht auch in der nächsten Saison. Aber ich habe schon einmal von Aufstieg geredet und es ging unglaublich in die Hose. Das war in der letzten Saison. Ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt den Aufstieg auch zügig schaffen können. Alles andere wäre ja auch von mir nicht glaubwürdig. Wir investieren ja auch, weil wir an die Zukunft des ersten FCK glauben.
Ich wollte noch mal kurz nachhaken beim Thema Geduld. Vor dem Spiel gegen den SV Waldhof Mannheim, mit der Bitte um eine ehrliche Antwort, ja, stand da Trainer Marco Antwerpen schon zur Diskussion, auch im Beirat oder bei den ganzen Investoren?
Nein, und ganz ehrlich nicht, nein. Er stand nicht zur Diskussion. Das wäre auch dann vielleicht auch etwas verfrüht gewesen. Marco Antwerpen hat ja mit dem ersten FCK die beiden wichtigen Derbys letztes Jahr auch gewonnen. Auch furios in Mannheim gewonnen. Und wir haben auch speziell an die Stimmung dieses sehr besonderen Derbys geglaubt. Und ich glaube, es ist zwar nicht so optimal gelaufen, aber wir haben ein denkwürdiges Derby gespielt mit 9 Mann. Ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, als ich unsere Jungs da unten auf dem Platz sah, zu 9, kämpfend in jeden Ball, grätschend und verteidigend, bis zur letzten Sekunde alles gegeben, dann hatte ich auch mal kurz Tränen in den Augen. Das hat mich wirklich gerührt.
Jetzt waren wir gerade schon beim Thema Marco Antwerpen und ob er zur Diskussion stand. Wie viel Mitspracherecht haben Sie denn oder wie gewichtig ist denn das Wörtchen, was Sie mitreden können?
Ja, ich meine, es gibt ja eindeutig diese 50+1-Regel. 50+1 bedeutet aber nicht, dass man nichts sagt. Aber im Falle des, sagen wir mal, doch etwas holprigen Startes in dieser Saison, das stand nie zur Diskussion. Wir haben gute Spieler verpflichtet, wir haben einen hervorragenden Kader. Marco Antwerpen hat in der Schlussphase der letzten Saison doch mit einigen schweren Spielen bewiesen, dass er es kann. Und es stand nie zur Diskussion, dass wir am Trainer zweifeln. Das wäre auch wirklich nicht fair gewesen.
Aber wenn Sie jetzt Zweifel hätten am Trainer, dann könnten Sie schon ein Wörtchen mitreden.
Sagen wir, wenn wir jetzt begründete Zweifel hätten, weil wir sehen, die Ergebnisse stimmen nicht und es ist alles, dann könnten wir eine Diskussion anstoßen. Aber ich sagte auch schon anfangs, dass wir nicht angetreten sind, um die Dinge im sportlichen Bereich auch zu verändern. Da setzen wir mehr darauf, dass wir mit Thomas Hengen einen guten Sportdirektor haben und dass wir ein gutes sportliches Team beim ersten FC Kaiserslautern etabliert haben. Wir könnten eine Diskussion anstoßen. Okay, wir könnten sagen, ja, sind wir denn sicher, dass wir da jetzt noch gut aufgestellt sind? Das könnten wir schon. Aber wir würden uns nicht anmaßen, jetzt ganz konkret über Trainer und Verpflichtungen zu diskutieren. Das haben wir auch nie im Sinn. Wenn wir uns so weit dann hineinbegeben, verlieren wir auch ein bisschen diese Distanz, die wir auch dann bewusst wahren, als Leute, die da angetreten sind, die Strukturen und die kaufmännischen Bedingungen beim ersten FCK zu verbessern.
Sie haben ja mit dieser Investorengruppe eine eigene GmbH gegründet, Saarpfalz Invest GmbH. Vielleicht ein kurzer Satz dazu, wie baut sich das Ganze auf?
Ja, also es gibt 4 Unternehmer, die in der Saarpfalz Invest GmbH investiert sind. Dazu sind 2 Unternehmen aus Kaiserslautern, die Dienes Packaging GmbH mit dem Inhaber Klaus Dienes, Kemmler Kopiersysteme mit dem Inhaber Axel Kemmler, die Firma Dr. Theis Naturwaren und die Firma Buchholz aus Bexbach im Saarland. Also wir haben 2 Saarländer und 2 Pfälzer, die hier investieren mit viel Herzblut. Die größeren Investoren sind die Dr. Theis Naturwaren und die Dienes Packaging, aber auch bedeutend Kemmler Kopiersysteme. Einen kleineren Teil daran hat Herr Buchholz mit seiner Buchholz Fachinformationsdienst. Mhm.
Ich glaube, Sebastian, dazu kamen auch Fragen in Richtung weitere Investoren, oder?
Ja, also es kam ziemlich häufig die Frage auch nach einem Ankerinvestor. Zum Beispiel fragt Alex from Galax, wie steht die Saarpfalz Invest zum Beispiel zu einem Ankerinvestor? Hat die Saarpfalz Invest genug Kapital für ein weiteres Jahr dritte Liga mitzufinanzieren? Das haben wir gerade schon mal angesprochen, aber können Sie ja vielleicht auch nochmal drauf eingehen.
Ja, also die Unternehmen, die in der Saarpfalz Investment GmbH investiert sind allesamt erfolgreiche Mittelständler. Wir sind der größte dieser Gruppe, okay, aber auch Dienes Packaging und Axel Kemmler mit Kemmler Kopiersysteme und Buchholz sind sehr erfolgreiche und auch liquide Firmen. Also wenn es jetzt darauf ankäme, dass nochmal Kapital benötigt werden würde, wären wir auch in der Lage und bereit, das zu investieren. Wir sind ja nicht angetreten, um jetzt in einer Saison oder in zwei Saisonen irgendeine Veränderung herbeizuführen und dann wieder zu verkaufen oder zu verschwinden, sondern wir wollen schon eine langfristige Perspektive beim ersten FCK für uns entwickeln. Investoren, andere Investoren, ja, wir versuchen ständig, also die Geschäftsleitung des ersten FC Kaiserslautern und wir sind ständig mit offenen Ohren unterwegs, um gute Investoren zu finden, die auch mit uns gemeinsam an einem Strang beim ersten FC Kaiserslautern ziehen. Das ist nicht so einfach. Wir kommen aus einer Insolvenz. Wenn man sich Zahlen anschaut, von Rendite ist da noch lang nichts zu sehen. Man muss schon sehr an dieses Investment glauben. Und es werden immer wieder Gespräche geführt. Da kann ich Ihnen gar nicht so konkret jetzt etwas sagen, dass es werden immer wieder Gespräche geführt. Es melden, es hebt immer mal irgendwo einer die Hand und sagt, ja, wie sieht denn das so aus? Aber im Moment gibt es noch keine Festlegung. Im Moment planen wir auch, wenn es jetzt dieses Jahr mit dem Aufstieg nicht klappen sollte, auch weiter beim ersten FC Kaiserslautern zu investieren.
Aber mal ganz direkt gefragt, wenn der russische Ölmagnat oder der Scheich jetzt vor der Tür stehen würde, was würde die Investmentgruppe Saarpfalz sagen?
Ja, wenn alles passen würde, wenn es im Interesse des ersten FC Kaiserslautern wäre, wenn wir dadurch in der Tat unsere Traditionsvereinsstrukturen nicht verlieren würden, dann wäre ein solcher Investor natürlich auch willkommen. Es, wie nur gesagt, es muss natürlich auch passen in die Struktur unseres ersten FC Kaiserslautern, weil wir sind ein Traditionsverein, wir sind auch unseren Mitgliedern natürlich auch verpflichtet und Sie kennen da schon die Problematik, ne? Und man müsste schon einiges Geld in die Hand nehmen, um tatsächlich jetzt die großen Veränderungen in Kürze zu bewerkstelligen.
Es gibt noch eine Problematik, das ist das Stadion. Fritz-Walter-Stadion verschlingt eine Menge an Kosten, auch an Unterhaltskosten. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?
Es gibt einen gültigen Pachtvertrag und es gibt vor allem auch eine Stadt Kaiserslautern, die den ersten FC Kaiserslautern sehr unterstützt. Mit Mietanpassungen in Zeiten, wo es sehr schlecht war oder durch die Insolvenz hat ja auch der Pächter, die Stadiongesellschaft, an Geld verloren. Im Moment ist sehr viel Wohlwollen auch von Seiten der Stadt und sehr viel Unterstützung. Der Kostenblock, dann der ohne die Miete auch noch für das Betreiben dieses Stadions übrig ist, der ist natürlich enorm und eine enorme Belastung für den Verein und für die sportlichen Aussichten. Alleine die Unterhaltskosten, die Energiekosten sind schon im hohen siebenstelligen Bereich. Also das ist schon eine enorme Belastung.
Und schreckt wahrscheinlich auch den ein oder anderen Investor ab, der ja dann sieht, dass sein Geld nicht eben nur ins Sportliche, sondern logischerweise auch in solche Dinge rein investiert wird.
Wenn jemand von auswärts kommt, der noch nie in Kaiserslautern war oder das nie so wahrgenommen hat und er nähert sich dem Stadion, dem Betze, dann ist er erstmal nur geflasht und beeindruckt. Weil wenn man dieses Stadion betritt und erst recht, wenn da gespielt wird, dann ist das schon mal ein Asset. Es steht einfach für eine große Tradition und für Megastimmung. Das ist schon mal gut. Wenn es dann aber in die Details geht, was kostet denn das alles und was müsste man alles noch machen? Das Stadion ist ja ein bisschen in die Jahre gekommen, ne? Dann sind schon manchmal die Gesichter etwas länger geworden.
Das Thema Stadion würde ich gerne an der Stelle auf jeden Fall noch ein bisschen vertiefen. Erstmal aus meiner Laiensicht gefragt. Ich stelle mir vor, Sie haben es gerade schon gesagt, mit Rendite ist es im Moment noch schwierig als Investor. Ich als Laie würde mir vorstellen, das kann doch eigentlich nur dann funktionieren, wenn das Stadion auf lange Sicht gesehen wieder zurückkommt zum FCK oder zur Investorengruppe oder wie auch immer. Gibt es denn da Überlegungen, Bestrebungen? Ich weiß, da reden wir über sehr viel Geld, aber das kann doch eigentlich nur vernünftig funktionieren, wenn das Stadion wieder zurückkommt.
Ja, ich meine, wir sind angetreten, um den Verein erstmal aus der Insolvenz rauszuholen. Das haben wir jetzt gemacht. Und dann müssen jetzt mal zwei Spielzeiten durchfinanziert werden. Das ist auch nicht günstig und dazu haben wir uns auch bereit erklärt. Der Verein muss, der e.V., dem muss geholfen werden. Da sind noch etliche Verbindlichkeiten übrig, die von der Insolvenz halt nicht betroffen waren. Und da ist der Verein auch in einer gewissen Not. Und da hat sich dieser Pfalz Invest auch schon bereit erklärt, dem Verein zu helfen. Das sind diese Schritte. Und ich bitte einfach nur um Verständnis, dass man jetzt auch nicht so sagen kann, und jetzt beschäftigen wir uns schon mit dem Stadion. Wir sehen unsere Aufgabe jetzt erstmal darin, auch für die Möglichkeit zu sorgen, dass sportlich höherklassig gespielt werden kann. Und dann, denke ich, werden sich sehr viele Fragen ergeben, wenn wir mehr Einnahmen hätten oder haben werden, weil wir mehr Fernsehgelder bekommen, mehr Zuschauer haben oder vielleicht sogar auch mal länger im Pokal verbleiben oder so, dann hätten wir mal ein Etappenziel erreicht. Aber im Grundsatz gebe ich Ihnen recht, die Stadionfrage ist eine Frage, die doch eng verbunden ist mit der wirtschaftlichen Zukunft des ersten FC Kaiserslautern. Und da kann ich Ihnen jetzt noch gar keine Perspektive nennen.
Und es gibt ja auch nicht nur das Stadion als solches, es gibt ja auch noch so ein bisschen Gelände drumherum. Gibt es denn damit? Da gibt es ja auch immer mal wieder Spekulationen drüber, wie es da weitergehen könnte. Da könnte ja vielleicht auch noch mal was bebaut werden. Wie ist da der Stand der Dinge? Können Sie dazu was sagen?
Ja, davon habe ich schon mehrfach in Gesprächen gehört, dass es dann auch Möglichkeiten gäbe, das zu machen. Aber damit beschäftigen wir uns im Moment gar nicht. Wir haben einfach jetzt nur die sportliche Zukunft, damit auch die kaufmännischen Probleme des ersten FCK. Und wir tun uns gar nicht mit anderen Fragen beschäftigen. Alles andere wäre dann Spekulation. Und zu dem Thema Spekulation: Wir sind nicht beim ersten FC Kaiserslautern angetreten, um jetzt zu sagen, ja, da können wir noch ein Grundstück bebauen oder irgendwann mal was erwerben, sondern unsere Intention ist wirklich nur der sportliche und der kaufmännische Bereich des ersten FCK.
Zur sportlichen Zukunft, da haben wir eben mal kurz das schon mal angetextet, gehört aber auch das Nachwuchsleistungszentrum. Da hat sich in den letzten Jahren, um es mal so ein bisschen freundlich auszudrücken, sehr wenig geändert, obwohl da große Pläne da waren. Damals schon bei Stefan Kunz Zeiten. Es sollte von Hotel bis Ausbau und so weiter. Es ist nichts passiert. Wie sieht da Ihre Visionen, wie sehen die da aus? Weil der Nachwuchs gehört natürlich auch zu einer sportlichen Entwicklung.
Ja, das Nachwuchsleistungszentrum ist, brauche ich Ihnen auch nicht zu sagen, eine ganz, ganz wichtige, ein wichtiges Asset beim ersten FC Kaiserslautern. Wenn man sich mal die Liga 3 anschaut, und ist man immer wieder verblüfft, wie viele Spieler da aus Kaiserslautern kommen oder die irgendwann mal ihren Anfang in Kaiserslautern hatten. Wir haben jetzt Investitionen angestoßen, auch wieder hat dieser Pfalz Invest Gelder zur Verfügung gestellt, extra Budget, um die Situation im Nachwuchsleistungszentrum bescheiden zu verbessern. Wir schaffen jetzt doch auch mit erheblichem Investment Container an, in denen halt die ein oder andere räumliche Missstand...
Ich wollte gerade sagen, die gibt es schon genug im NLZ.
Ja, aber das wird jetzt erneuert und es wird modernisiert auch in dem Bereich. Und darüber hinaus ist natürlich auch mit einem höheren oder besseren sportlichen Abschneiden in Zukunft selbstverständlich auch die Verpflichtung verbunden und auch der Wille da, ins Nachwuchsleistungszentrum zu investieren. Ob das jetzt das ganz Große wird, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich denke, dass wir schon das Nachwuchsleistungszentrum modernisieren und stabilisieren wollen, weil wir das als eine ganz, ganz wichtige Quelle für gute Spieler und auch für auch um Geld zu verdienen. Mhm. Ne? Wenn man einen guten Nachwuchs, gute Nachwuchsarbeit hat, dann kann man ja auch im Transfermarkt etwas damit erzielen oder auch günstig an neue gute Spieler herankommen.
Jetzt muss ich aber auch mal an der Stelle ganz konkret nachfragen. Sie haben jetzt schon zweimal von Extra-Investitionen gesprochen. Können Sie uns einen generellen Überblick geben? Wie groß ist denn das Investment bisher? Also es war ja immer von diesen 11 Millionen auch die Rede. Ja. Können Sie da konkreter werden?
Ja, also wir haben jetzt nochmal eine Investition von 400.000 Euro in das Nachwuchsleistungszentrum freigegeben. Und wir haben natürlich zum Beginn der Saison auch einen siebenstelligen Betrag nochmal draufgepackt als Garantie, damit Spieler verpflichtet werden konnten, die bisher nicht im Budget waren. Das packen wir alles auf diese 11 Millionen drauf und haben natürlich auch, last but not least, die Firma Dr. Theis Naturwaren ist Hauptsponsor beim 1. FC Kaiserslautern. Die Firma Buchholz ist ein guter Sponsor beim 1. FC Kaiserslautern und Kemmler Kopiersysteme ist auch ein guter Sponsor beim 1. FC Kaiserslautern. Also da wird nicht nur investiert, sondern es wird auch der Hauptsponsor steht da auch noch zur Verfügung, Liga 3 und in Liga 2, so haben wir uns mal verpflichtet. Die Firma Buchholz ist ja auch mit Bandenwerbung und Dauerkarten und allem Möglichen investiert. Das ist auch ein wichtiger Sponsor. Kemmler ist auf dem Trikot, auf die Rückseite. Und das sind alles Dinge, die wir natürlich auch als Hauptsponsor ein bisschen ermöglichen. Wir haben ja auch Platz gemacht für die Saatoto auf dem Ärmel, damit die auch als langjähriger treuer Sponsor mit aufs Trikot kommen können. Wir haben Platz gemacht auf der Rückseite des Trikots und haben da bewusst auch auf Werbeflächen verzichtet, damit wir halt auch mehr Einnahmen generieren können. Mhm. Und natürlich machen wir, wo es nur geht, Werbung für ein Investment beim 1. FC Kaiserslautern.
Das heißt, wir sind mittlerweile weit über diese 11 Millionen drüber. Wie, können Sie das irgendwie auch beziffern? Es geht ja immer um das Thema Anteile. Wie viele Anteile halten Sie denn jetzt?
Ja, dieser Pfalz Invest hält im Moment 33% der Anteile. Und es ist auch jetzt im Gespräch, dass wir dann mit einer Kapitalerhöhung, auch um die kommende Saison zu finanzieren, um dem e.V. zu helfen, halt auch unsere Anteile ausbauen und erweitern, klar. So, dass wir schon, wenn ich mal zu beziffern würde, was an Sponsoring und Investment und an Zusatzleistungen schon versprochen ist, dann nähert sich dieser Betrag schon den 20 Millionen.
Das ist ja doch eine ordentliche Summe Geld.
Ja. Mhm. Bevor wir später nochmal zurückkommen auf den FCK, wollen wir uns mit Ihrer Person beschäftigen. Ich habe so ein bisschen mich eingelesen in Ihre Vita. Das klingt alles sehr spannend. Schon die Lehre gemacht beim Unternehmen in Homburg und dann jetzt praktisch zum geschäftsführenden Gesellschafter geworden. Das erinnert mich so ein bisschen an diese amerikanischen Tellerwäscher-Stories. Erzählen Sie mal ein bisschen über sich.
Ganz kurz versucht, mein Leben zu beschreiben. Ich bin 1966 in Neunkirchen geboren, als Sohn von italienischen Einwanderern. Mein Vater war ein Hüttenarbeiter und lebt bis heute noch in Neunkirchen mit meiner Mutter. Ich habe 1984, nachdem ich einen Teil meiner Schulausbildung beendet habe, war für mich vorgesehen, dass ich studieren sollte. Mein Vater hat immer für mich vorgesehen, dass ich mal ein Akademiker werden sollte oder mindestens ein BWLer. Und das kam anders. Mein Vater wurde arbeitslos. Das Geld hat dann nicht für ein Studium gereicht. Und so habe ich meinem Vater gesagt, ich gehe jetzt arbeiten, um die Familie zu unterstützen, so wie mein Vater auch Italien verlassen hat, nach Deutschland gezogen ist, um seine Familie in Italien weiter zu unterstützen. Ich habe dann, um es kurz zu machen, was mein unternehmerisches Talent ausmacht, irgendwann mal gemerkt, dass ich ein ganz gutes Gespür dafür habe, was Frauen wollen. Also ich habe immer schon so ein bisschen geguckt, wie werden Produkte beschrieben, wie werden Produkte beworben. Und das habe ich irgendwann mal in das kleine Familienunternehmen Dr. Theis Naturwaren als Fähigkeit mit eingebracht. Und so sind auf meinem Mist halt auch sehr viele Produktinnovationen oder Marketingstrategien entstanden. Und ich habe dann gemeinsam mit Peter Theis dann angefangen, in Osteuropa aktiv zu werden, dort Unternehmen zu gründen, um die Produkte der Firma Dr. Theis Naturwaren zu vermarkten. Und das Geschäft hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Wir waren Pioniere, hatten auch keine leichten Zeiten in Russland, in Polen, in der Tschechoslowakei. Aber es lief sehr, sehr gut. Es war sehr erfolgreich. Und bin ich heute aufgrund meiner besonderen Begabung, das darf ich ruhig jetzt mal sagen, ich bin jetzt 55 Jahre alt und habe erst ganz wenig darüber erzählt. Dann auch zum geschäftsführenden Gesellschafter geworden, bin mittlerweile auch der Mehrheitsgesellschafter des Unternehmens, bin ich schon seit 2005 und bin seit 1995 an der Firma Dr. Theiss Naturwaren beteiligt und geschäftsführend tätig.
Mit Ihrem Talent könnten Sie sich denn auch vorstellen, beispielsweise bei einem Fußballclub Verantwortung zu übernehmen?
Ich bin ja noch sehr beschäftigt im Unternehmen. Also die Firma Dr. Theiss hat über 20 Tochtergesellschaften in vielen Ländern. Und ich muss noch jeden Tag mich um Marketing- und Vertriebs- und Geschäftsführungsthemen kümmern. Ich bin ja schon ein bisschen in der Verantwortung und stehe ja auch heute hier als Teil meiner Verantwortung für den FC Kaiserslautern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt ein ganz offizielles Amt übernehme, ganz ehrlich, weil ich da mich erstens mal nicht für die geeigneteste Person dafür halte und zweitens, weil ich halt auch da ein bisschen Zeitmangel habe aufgrund meiner doch umfangreichen Tätigkeit in der Firma.
Aber es gibt genug Vereine, die suchen ja wirklich Talentierte. Die müssen ja nicht immer aus dem Bereich Fußball kommen, die einen Fußballclub leiten, um da mal, ich will jetzt nicht sagen, das klingt immer so despektierlich, aufzuräumen. Aber mit der Erfahrung eines Unternehmers wäre mancher Verein, glaube ich, sehr gut beraten.
Dieser Pfalz Invest GmbH besteht aus 4 erfolgreichen mittelständischen Unternehmern. Und sie können versichert sein, dass wir keine Gelegenheit ausnutzen, unsere Perspektive und unsere Sachkenntnis damit einzubringen. Wir versuchen immer dann auch, wenn es um Strukturen oder um Planungen für Finanzierungen, für Käufe und andere Dinge geht, unsere Erfahrung mit einzubringen. Das passiert ja jetzt schon beim ersten FC Kaiserslautern. Wir sind da immer in Gesprächen mit den Führungsstrukturen und versuchen da unser Bestes, unsere Erfahrung auch mit einzubringen.
Jetzt würde ich an der Stelle auch doch ganz gerne nochmal eine Fanfrage einreichen, weil wir doch auch wieder viele Fanfragen bekommen haben. An dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank an die sehr aktive Betze-Timeline, wie immer, für eure Fragen, die auch, glaube ich, an der Stelle ganz gut passt, nämlich die Frage von Chris Oppen. Wir haben jetzt schon mehrfach drüber gesprochen, wie sie aufgestellt sind, also wer alles Teil der Saarpfalz Invest ist. Und Chris Oppen fragt, wie strukturiert sich denn die Saarpfalz Invest intern? Also gibt es da verschiedene Aufgaben und Themenbereiche der Beteiligten?
Ja, wir haben uns schon ein bisschen aufgeteilt. Das ist, wir diskutieren alle Fragen zusammen, klar. Wir sind 2 Geschäftsführer, Klaus Dienes und ich. Wir führen das als Geschäftsführer, diese Firma. Wir haben den Axel Kemmler, der früher ganz erfolgreich Fußball gespielt hat. Der ist so ein bisschen unser Sportmann in der Saarpfalz Invest hat auch ein besseres Auge für Spieler oder für Strukturen einer Mannschaft als wir. Und wir, Klaus Dienes und ich, wir sind dann mehr so der kaufmännische Part. Klaus Dienes macht sehr stark auch den finanziellen Part, die Finanzen des Unternehmens. Ich übernehme die Öffentlichkeitsarbeit und auch die Moderation von vielen Treffen und Veranstaltungen mit dem FCK. Also wir haben es schon ein bisschen so nach den Fähigkeiten strukturiert, das stimmt. Und es läuft ganz gut.
Ich würde gerade noch mal weitermachen, weil wie gesagt auch wieder viele Fanfragen gekommen sind. Die ein oder andere wurde auch schon im Laufe unseres Gesprächs beantwortet, zum Beispiel RBN, der nach der finanziellen Situation gefragt hatte. Und viele Fans haben noch mal das angesprochen, was Sie jetzt auch schon erwähnt hatten, nämlich ob weitere Investitionen geplant sind. Zum Beispiel Mangit hatte das gefragt. Können Sie das denn vielleicht noch ein bisschen näher konkretisieren? Sie hatten ja von der Kapitalerhöhung gesprochen. Können Sie die vielleicht genauer beziffern?
Nein, das kann ich im Moment noch nicht, weil Sie wissen, dass wir in schwierigen Zeiten, was die Prognose von Einnahmen betrifft, leben. Wir mussten eine Corona-Zeit überleben ohne Zuschauereinnahmen und auch mit anderen Einnahmenverlusten verbunden. Wir planen dann halt auch diese doch defizitären Jahre, die dann auf uns zukommen, zwangsläufig, dann halt auch dann mit Kapital auszugleichen und haben auch Corona-Hilfe bekommen. Gott sei Dank hat der FCK auch Anspruch auf Corona-Überbrückungshilfen. Die haben uns auch da einiges geholfen. wir treten einfach an, um, wenn wir jetzt nicht den großen, den Ölscheich oder den russischen Oligarchen bekommen, halt auch die nächste Saison und die weitere Spielzeiten zu finanzieren. Mehr kann ich Ihnen dazu gar nicht sagen. Das wäre ein Blick in die Glaskugel. Ich kann Ihnen da keine seriöse Prognose machen.
Mhm. Aber es sieht ja sportlich zumindest nach dieser kleinen Miniserie sehr gut aus, was die Tabelle angeht, obwohl diese dritte Liga ja total eng ist. Und deswegen gucken die Lauterer auch zurzeit noch nicht auf die Tabelle, gilt auch für den Trainer Marco Antwerpen.
Das habe ich, glaube ich, schon nach dem fünften Spieltag gesagt, dass, glaube ich, die Tabelle im Moment noch nicht ganz so wichtig ist, sondern dass man sich da durch gute Leistungen einfach etablieren sollte. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade dabei und dann guckt man nicht unbedingt immer auf die Tabelle.
Dennoch frage ich mal, es geht jetzt gegen vier Vereine nach der Länderspielpause, die hinter dem FCK in der Tabelle stehen. Wir hatten in der letzten Woche den Andreas Böhm als Rheinpfalz-Journalist zu Gast und haben so ein bisschen unsere Tipps abgegeben. Mein Tipp war 9 Punkte aus den 4 Spielen, der Sebastian hatte 10. Was trauen Sie dem FCK denn zu in diesen 4 Spielen?
Ich traue dem FCK zu, jedes der nächsten 4 Spiele zu gewinnen. Ich bin für die 12-Punkte-Prognose.
Sehr gut. Das wollte ich von einem Investor hören. Zum Schluss wollen wir noch mal kurz auf die Homburger Vergangenheit zurückkommen. Es gab tatsächlich in der gemeinsamen Geschichte dieser beiden Clubs 6 Bundesliga-Begegnungen zwischen dem FC Homburg und dem 1. FC Kaiserslautern. Dazu noch 2 Pokalbegegnungen. Und eines dieser Bundesligaspiele habe ich mir extra mal rausgesucht, hat tatsächlich der FC Homburg gewonnen. Das war am 7. November 1987. Und ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht, die Aufstellungen noch mal hier rauszukramen. Fällt Ihnen irgendein Spieler aus Homburg ein, 1987, der bei diesem 3:2-Sieg der Homburger gegen den FCK dabei war?
War vielleicht Michael Koch dabei?
Nee, aber es war einer dabei, kleiner Tipp, der dann später zum FCK gewechselt ist. Und dann in der US-Nationalmannschaft gespielt hat.
Ah, der Dooley.
Ja, ja klar, der Tom Dooley. Ich lese mal kurz die Aufstellung vor. Ich finde das immer wieder beeindruckend. Also bei Homburg Klaus Scherer im Tor, dann Kruszczynski, Keim, Ermantraut, Horst Ermantraut, ja, klar, später klar, Trainer klar. geworden. Tom Dooley, Thomas Stickroth, dann Stefan Jambo, Michael Blättel, Wolfgang Schäfer, Walter Kelch und Uwe Freiler. Interessant. Ah, ja, und beim FCK, die kriegen wir noch zusammen, oder, Sebastian?
Also ja, ich war da 2 Monate alt, als
okay,
ich das fand.
Dann helfe ich mal ein bisschen nach. Gary Ehrmann im Tor. Wolfgang Wolf, der spätere Trainer in der Abwehr. Super. Michael Schulz, Axel Roos, Michael Nusshör. War der nicht auch in Homburg vorher?
Ja.
Genau. Jürgen Groh, Franco Foda, Wolfram Wuttke, Frank Hartmann, Harry Kohr und Sergio Alievi. Und die Tore haben gemacht für Homburg Stickroth, Dooley und Freiler und für den FCK Alievi Axel Roos. Das sind auch schöne Erinnerungen. Schön. Und zum Schluss würde ich gerne noch die Frage von Ihnen beantwortet wissen. Lieber der FC Homburg in Liga 3 oder der FCK in Liga 2?
Also wir arbeiten ja gerade an beidem. Ne? Wir sind jetzt mit beiden Vereinen, sagen wir mal, doch ein bisschen in die Nähe von Wünschen oder Träumen gerückt. Am liebsten hätte ich die Erfüllung beider Wünsche. Wirtschaftlich ist es für den 1. FCK viel bedeutender. Das muss man schon auch dann ehrlich zugeben. Es ist schon auch für die ganze Region, das wäre was ganz Tolles, sollte und das gelingen. In diesem Jahr, dann wären wir überglücklich.
Dann drücken wir die Daumen, dass beide Wünsche in Erfüllung gehen, Sebastian.
Das machen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, es hätte auch niemand was dagegen, wenn Homburg und Kaiserslautern sich in der Bundesliga irgendwann mal wieder gegenüberstehen. Wäre, glaube ich, für alle ganz in Ordnung. Ich möchte es nicht versäumen, mich nochmal bei den Fans zu bedanken. Wir hatten jetzt heute so ein fließendes Gespräch, dass wir nicht zu allzu vielen Fanfragen gekommen sind. Ich will Ihnen aber auch nicht vorenthalten, dass auch zum Beispiel mehrfach einfach nur ein Danke kam von den Fans. Zum Beispiel Mats Kong 05 hat sich bedankt. Sebastian Knaap, einfach vielen Dank für dieses Investment, weil einige der Meinung sind, ohne das wäre der FCK nicht mehr da. Von daher vielen Dank nochmal an die Fans, vielen Dank an Sie, dass Sie heute da waren.
Wir bedanken uns bei Ihnen, Giuseppe Nardi.
Dankeschön.
Vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio in Kaiserslautern.
Dankeschön.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!